Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Rattenkönige Podcast. Wir sind's, eure Telefonseelsorger, die hinter Podcast-Mikrofonen sich verstecken, um eure E-Mails zu beantworten. Aber im Wesentlichen sind wir Telefonseelsorger. An meiner Seite ist Lars Pausen.
Und an meiner Seite zumindest fühlt es sich so an, als würdest du neben mir sitzen, sitzt Andreas Linksch. Tatsächlich trennen uns 10 U-Bahn-Stationen, würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen, circa, vielleicht ein bisschen weniger. Wir sind heute wieder remote unterwegs und es geht mir auch nicht hundertprozentig gut. Vielleicht hört man das so ein bisschen. Vielleicht kann ich da sofort einsteigen mit einer Anekdote, Andreas.
Oh, erzähl.
Während mir jetzt gerade ein Rotztropfen aus der Nase läuft.
Ja, die 10 U-Bahn-Stationen, das ist zum UKE, muss man sagen. Lars Pausen ist hier gerade in einem Mehrbettzimmer. Und so ist das aber heutzutage, dass die Leute ja trotzdem ihre Podcasts aufnehmen müssen, auch wenn sie länger in der Intensivbehandlung sind. Gibt es auch in größeren Kliniken Podcastzimmer, damit diese Flut an Podcasts weiterhin produziert werden kann?
Absolut, wir enttäuschen unsere Kochtüten-Unterstützer niemals und senden auch aus dem Krankenhaus. Nein, ich bin heute Morgen ganz früh aufgewacht und zwar durch eine Niesattacke. Ich hatte bestimmt 20 Mal niesen müssen und die Nase war auf einmal komplett verstopft und Fans wissen, warum auch immer, sollten sie das wissen, aber ich bin Hausstauballergiker. Steht bestimmt auf meiner Fanpage irgendwo. Ich bin auf jeden Fall Hausstauballergiker, schon seit vielen Jahren geplagt, als Kind irgendwie mehr als dann als Jugendlicher und junger Mann, da war ich dann, hat das nicht mehr so eine Rolle gespielt. Früher immer, weiß ich noch, als Kind, wenn ich bei anderen übernachtet habe und da nicht jeden Tag gesaugt wurde, wie bei uns zu Hause, von unseren 5 Nannies und Haushälterinnen immer gesaugt würde. Bei Freunden habe ich dann immer so eine Attacke bekommen, weil das immer so staubig war in deren Zimmern.
In deren dreckigen Mittelstandshäusern, ne? Naja. Da ist ja auch ganz andere Tiere, die da heimisch waren. Dachse, Frettchen, was halt da so auch noch in den Milben rumschwimmt, ja.
Genau, also wir hatten ja damals in den 90ern schon so hochmoderne Staubsaugerroboter mit HEPA-Filter. Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem vor ein paar Jahren nochmal testen lassen, allergietechnisch, und da kam auch wieder Hausstaub raus. Ich habe dann aber nicht diese, man soll ja dann so Cases kaufen, ne, für deine Bettwäsche. Du kannst ja deine Matratze dann eincasen, also einwickeln mit so einem, ja, Allergiker-Bettwäsche halt einfach. Und das habe ich nicht gemacht, aber wisst ihr auch warum? Wisst ihr, wie schwer das ist, an sowas ranzukommen?
Ja.
Das ist also, da ist es einfacher, Passierschein Dingsbums auszufüllen. Das ist wirklich, du musst dann da irgendwie bei dem Sanitätshaus sagen, ja, hallo, ich bin Lars.
Beim Sanitätshaus, ja.
Und so sage ich, Servus, Erdnuss, ich brauche jetzt so eine Decke. Und dann sagen die, ja, dann machen wir es jetzt mal so. Du gehst jetzt mal erstmal zum Arzt, dann brauchst du ein Rezept, dann das Rezept, dann druckst du das bitte schön aus. Dieses Formular, das wir dir geben, das druckst du aus und schickst es per Brief an die. Dann schicken die das zu uns zurück, bestätigen das in irgendeiner Weise. Dann muss ich wieder irgendwas postalisch mit einer Brieftaube verschicken und dann kommt, darf man nur nicht allergisch sein, auch noch gegen Tauben, sonst hast du echt das Problem. Und dann kriegst du irgendwann diese Bettwäsche. Das habe ich dann nicht gemacht und das Rezept war auch nur 4 Wochen gültig. Aber jetzt mache ich das vielleicht mal.
Ja, da habe ich natürlich, kann ich kontern mit einer Anekdote, dass ich das neulich hatte, dass ein Mädel bei mir übernachtet hat. Und sie am nächsten Morgen aufgewacht ist und ein komplett rotes Gesicht hatte. Stellt sich raus, sie ist nicht nur allergisch gegen mein Sperma, nein, Quatsch, sondern sie ist allergisch gegen Hausstaubmilben, was ja sehr viele haben. Ich habe das auch in leichter Form, sie offensichtlich in stärkerer Form. Und dann habe ich gemerkt, okay, offensichtlich ist mein Kopfkissen voller Milben und zwar nicht zu knapp, was dann mit Kamille und Co. behandelt werden musste. Auch das ist nicht so einfach. Ich finde, so wie ich ja eine Zeit lang gerne auch mal Brillenträger des Jahres geworden wäre, könnte ich mir auch vorstellen, Lars Pausen, dich als Allergiker des Jahres mal zu ehren. Das fände ich ganz cool.
ja, besser, wie sie wacht am nächsten Morgen mit einem roten Kopf auf, als mit einem blauen, habe ich zuerst gedacht, dass die Geschichte in diese Richtung geht. ja, auf jeden Fall muss ich mich darum jetzt mal kümmern. Und jetzt habe ich aber den ganzen Tag so viel Schnupfen gehabt, dass ich jetzt mittlerweile das ein bisschen hinterfrage, ob es vielleicht doch einfach ein ganz normaler Schnupfen ist und gar nichts mit Hausstaubmilben zu tun hat. Es gibt ja auch so Tests, du kannst dann so einen Test aus der Apotheke holen, um zu gucken, also offiziell, wie hoch der Hausstaubmilbenfaktor irgendwie an deiner Bettdecke oder irgendwo so ist, aber ich habe es dann auch fast gekauft und dachte mir, was bringt mir das denn?
Ja.
Ja, dann siehst du, ja, da sind Hausstaubmilben. Das ist das Ergebnis dann. Und was fängst du damit an? Kannst ja auch nichts machen. Du wirst ja nicht los auf einmal.
Ja, man kann nur hoffen, dass die Bettwanzen sie Stück für Stück auffressen. Das ist halt das Problem bei Allergikern, dass die ja wirklich nicht mehr rausgehen können im Frühjahr und zu Hause wartet auch der Tod auf sie im eigenen Bett. Ich habe ja, bevor ich so allergisch geworden bin, auch immer auf Birkenpollen und Gräsern geschlafen. Kann ich natürlich nicht mehr machen, seit ich da so enorm allergisch dagegen bin. Aber das ist auf jeden Fall schlimm und man will natürlich gar nicht wissen, was in seinem Bett so vorgeht. Diese Dokus und Reportagen, das hat man ja alles einmal gesehen, wie viel sich da eigentlich bewegt auf dem Bettlaken.
Ja, ja.
Das will man doch nicht nochmal veranschaulicht haben mit einem Schnelltest.
Nee, will ich nicht. Deswegen kaufe ich mir so ein Case und dann kann unter diesem Case auch passieren, das ist eigentlich auch eine weirde Vorstellung, oder? Dann schottest du die einfach ab und dann haben die dann, machen die ihr Rudelbumsen ja trotzdem weiter, aber es ist halt dann nicht mehr genau in deiner Nase. Na, ich werde mich drum kümmern. Ansonsten, wie geht's dir, Andreas? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen.
Viel zu lang. Ich weiß gar nicht, was du so treibst. Ich muss mal dein Insta checken, was da so geht in deinem Leben. Das ist ja alles nicht für mich so klar.
Nee, ich bin auch nochmal Vater geworden.
Ach, echt?
Also, ja,
ach, krass.
Genau. Ja,
okay.
Das wird's gewesen sein.
Ja,
also für euch, danke. Für euch kam die Pause vielleicht gar nicht so lange vor, weil wir ja so enorm vorproduziert haben, dass das jetzt keine 5 Wochen Pause waren, die wir tatsächlich nicht mehr aufgezeichnet haben, sondern wie viel waren es denn jetzt?
4.
1, 2, 3. Ja, echt?
Ich glaube schon, ja.
Naja, gut, aber ihr habt ja, ihr habt sicherlich auch irgendwas anderes gemacht in der Zwischenzeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anstatt die ganze Zeit einfach nur zu warten auf uns.
Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Ich finde es irgendwie auch weird, dieses Vorproduzieren. Weil für mich ist es ja so, bei mir sind krasse Dinge passiert so. Und nebenbei sehe ich immer wieder, wie Andreas neue Folgen hochlädt. Ja, hier, meine Mutter hat geblasen. So, wo ich denke, also, wenn ich dann irgendwann mal tot bin und wir haben halt vorproduziert, dann würdest du halt trotzdem Woche für Woche die nächsten Sachen hochladen und die anderen sind schon auf meiner Beerdigung.
Yo, ich mach das bei dir wie mit Tupac-Alben. Posthum werden noch richtig viele Folgen rauskommen. Ich werde irgendwelche Sätze von dir zusammenschneiden, die gar nicht so gesagt wurden und daraus immer wieder neue Strophen, immer wieder neue Antworten machen. Weil de facto haben wir auch alles an Themen gehabt. Das heißt, ich kann wirklich aus allem, aus dem Vollen schöpfen und Sachen wieder zusammenschneiden. Also das ist ein endloser Quell der Freude, dieser Podcast.
Ja, irgendwann macht es künstliche Intelligenz. Du sagst denen, die hört sich dann alle Folgen an von uns und dann kann man ungefähr auch so eine neue Folge generieren. Und die Töne kann man ja auch schon übernehmen. Also eigentlich braucht man wirklich, wenn man mal so, sagen wir mal, die AI, die künstliche Intelligenz gefüttert hat mit so 30, 40 Folgen wahrscheinlich, dann brauchst du eigentlich nicht mehr weiter produzieren selbst.
Genau, dann braucht man bloß noch sagen, okay, sage mit der Stimme von Andreas Lynch etwas slightly homophobes, was aber nicht homophob gemeint sein könnte und irgendwas sehr erzkonservatives und here we go.
Ja, lass es Lars kurz abfeiern, so leicht awkward ablachen und dann aber einordnen.
Ja.
Auch so cringy einordnen, dann, als wüsste nicht jeder, dass es ein Joke war, aber Lars muss es für sein gutes Gewissen machen. Naja. Du, ich bin jetzt Familienpapa, ich muss jetzt ein bisschen mehr auf Dinge achten.
Lass uns nicht so ein schlimmer, unangenehmer Podcast werden. Also doch, so lange nicht, bis ich nochmal Vater werde, dann können wir richtig loslegen. Ja.
Ist gut, dass du nochmal sagst, weil das kann man so oder so einfach auslegen.
Ja.
Ja, ansonsten, du willst die ganze Zeit anfangen mit der Folge, ne? Und ich will einfach mal ein bisschen Smalltalk machen. Ich
habe
mich schon lange nicht mehr mit dir unterhalten. Nee, wir können schon mal ankündigen, dass das jetzt die letzte Folge ist.
Wir eine kurze Pause machen.
Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich bin schon wieder schwanger. Ja. Nee, dass wir, es ist, die Zeiten sind vorbei, wo ihr euch beschwert, dass unsere Tonqualität nach 8 Jahren Podcasting immer noch so schlecht ist. Wir haben jetzt neue Mikrofone bestellt, mal gucken, wie die sind. Heute habe ich nochmal, vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Shoutout und vielen Dank auch nochmal an Marc Oliver Lehmann, der mir sein Mikrofon auch die letzten Folgen ausgeliehen hatte. Und jetzt haben wir uns aber, weil mein Mikrofon kaputt ist, gegangen ist, neue Mikrofone bestellt und dann könnt ihr uns in der ab der nächsten Folge, hoffentlich, wenn das klappt, mal sagen, wie wir uns so anhören, ob das besser geworden ist.
Ja, stellt euch auf kleine Wachstumsschmerzen natürlich ein. Also wir erinnern uns, bei diesen jetzigen Mikrofonen haben wir die ersten 7 Folgen in die falsche Richtung reingesprochen. Dann gab es wieder 3 Wochen gar nichts. Dann ungewöhnlich viel Hall. Also es könnte jetzt auch sein, dass wir bei den neuen Mikrofonen vielleicht einfach aus Versehen ins Stativ reinsprechen, die Mikrofone noch im Karton haben. Also all das ist möglich, aber trotzdem wird der Humor natürlich nicht auf der Strecke bleiben.
Dann let's go. Es haben sich ja sicherlich einige Fragen angesammelt in den letzten Wochen. Ihr hattet ja sicherlich brennende Fragen unter den Fingernägeln.
Genau so ist es und wir starten auch direkt. Wunderschönen guten Tag euch beiden. Mich interessiert, was ihr über folgende Begebenheit denkt. Berufsbedingt fahre ich täglich ca. 40 Kilometer mit dem Auto von meiner Wohnstadt in meine Arbeitsstadt. In beiden Städten gibt es Unis, weshalb ich meine Fahrten auf BlaBlaCar, früher Mitfahrgelegenheit.de, anbiete. Auf diese Weise sind schon allerhand interessante Menschen bei mir mitgefahren, wie beispielsweise eine junge Dame, die mal eben 32 Kilo abgenommen hat, weil sie ihre Schuhe angezogen nicht mehr sehen konnte, oder eine andere, die nach einer Finger-OP schmerzlich feststellen musste, dass sie allergisch auf chirurgischen Stahl reagiert, ihr kleiner Finger extremst anschwoll und beim Einstich der Betäubungsspritze einfach explodierte. Letzte Woche fuhr ein junger Student bei mir mit, für Lars, männlich, ca. 25 Jahre alt. Es war noch recht kühl draußen, weswegen ich verwundert war, dass er am vereinbarten Treffpunkt in kurzen Hosen aufschlug. Er und weitere Mitfahrer stiegen ein und die Fahrt ging los. Nach wenigen Minuten sagte dieser Mitfahrer in gebrochenem Deutsch: "Ich habe vergessen mein Pants" und zeigte dabei auf seinen Schritt. Und ich habe ihn leider nicht verstanden und fragte mehrmals nach, bekam jedoch immer wieder den gleichen Satz mit gleicher Geste als Antwort. Ich blickte fragend in den Rückspiegel in der Hoffnung, dass mir die anderen Mitfahrer helfen könnten. Der Student entschied sich inzwischen, den Google-Übersetzer mit ins Boot zu holen und spielte mir die Übersetzung lautstark und mehrmals ab. Hose, 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 Hose. Alles klar, der Typ hatte seine Hose vergessen. Was macht man denn bitte mit so einer Information? Ich antwortete ihm mit einem langgezogenen Okay, worauf er fragte, ob wir zu ihm nach Hause fahren könnten. Natürlich, um seine Hose zu holen. Aber er wohnte am anderen Ende der Arbeitsstadt. Ich hatte jedoch Termine am Zielort und dann waren da ja noch 2 weitere Mitfahrer auf der Rückbank. War das der schlechteste Anmachspruch aller Zeiten? Sorry, aber für eine Hose fahre ich keine 10 Kilometer Umweg. Falls relevant, ich bin weiblich und 32 Jahre alt. Wie hättet ihr reagiert?
Kommunikationsschwierigkeiten. Aber es war doch eindeutig, dass er, was er meinte, oder nicht? Er hatte ja keine Hose an, oder doch?
Ich weiß nicht, was sie meinen. Sie zeigen mir ständig auf ihre entblößten Oberschenkel. Worum kann es denn Grund gehen? Was soll denn Pants heißen?
Okay, ja, also erstmal finde ich das natürlich sehr stark, diese Mitfahrgelegenheiten. Das ist ja auch umwelttechnisch sehr löblich, wenn man da nicht alleine durch die Gegend cruist. Da können wir vielleicht auch grundsätzlich gleich nochmal drüber sprechen, ob wir sowas schon mal mitgemacht haben und ob wir da Erfahrungen gemacht hatten.
Ja.
Auch vielleicht können wir damit auch einfach anfangen. Bei uns hieß es früher, als ich das noch getan habe, hieß es noch mitfahrgelegenheit.de. Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch heute gibt, ob das eine Konkurrenz ist oder ob das einfach einen anderen Namen jetzt hat.
Ja, Mitfahrgelegenheit war damals so der erste große Player und dann gab es BlaBlaCar. Ich weiß das, weil ich das zu meiner Studentenzeit auch viel genutzt habe. Und Mitfahrgelegenheit hatte irgendwann das Problem, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, dass du entweder eine Anzahlung leisten musstest oder dass du nicht mehr einfach so Anfragen stellen konntest, sondern so eine Fahrten so reservieren musstest. Also irgend so einen Hook gab es, dass plötzlich Mitfahrgelegenheit als Plattform komplett uninteressant wurde und BlaBlaCar plötzlich das spontane, unkomplizierte war und war dann komplett auf dem Weg nach oben. Und ich meine, es war so, dass Mitfahrgelegenheit dann BlaBlaCar aufgekauft hat, aber den Namen BlaBlaCar behalten hat. Das heißt, ich glaube, Mitfahrgelegenheit oder Mitfahrzentrale, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Aber inzwischen, es könnte auch alles komplett erstunken und erlogen sein, was ich gerade erzählt habe, aber das ist so ein bisschen die Erinnerung, dass BlaBlaCar lange Zeit die coole Schwester war, als Mitfahrgelegenheit dann anfing, so ein bisschen komische Konditionen hochzuziehen.
Ah ja, also muss ich mich mal informieren, weil ich finde solche Firmen-Schluck-Geschichten eigentlich immer sehr spannend, gerade auch, weil hier bei meinen Supermarkt-Lieferservices gibt es da auch ganz spannende Entwicklungen und so. Ich weiß nicht, so nutzt du ja nicht so Gorillas und Flink und Getir und sowas. Das kann ich nur, kann ich auch einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der, naja, googelt einfach mal Podcast über Gorillas. Ich habe früher bei Mitfahrgelegenheit, das habe ich auch ein paar Mal mitgemacht, nicht so häufig. Ich weiß nicht mehr, wie, vielleicht so dreimal. Vielleicht war es auch fünfmal und die einfach wieder vergessen, aber ich sag mal so 3 bis 5, 6, 7 Mal habe ich das mitgemacht und ich habe irgendwann aufgehört, weil ich natürlich wahnsinnig wohlhabend dann war, dann irgendwann, ja. Wenn man kein Student mehr ist, kann man sich halt auch einfach vielleicht mal irgendwie ein Zugticket leisten und dann habe ich mir gedacht, nee, dann will ich jetzt nicht mehr mit der Mitfahrgelegenheit fahren, aber auch weil ich da einfach so teilweise richtig schlimme Fahrten miterlebt hatte, entweder weil man sich die ganze Zeit einfach unterhalten musste, oder gar nicht.
Oh Gott, ja.
Aber das Schlimmste, das finde ich beides jetzt nicht so schlimm, kann man beides mal überstehen, aber das Schlimmste fand ich einen Typen, der wirklich mit annähernd 200 Sachen über die Autobahn fuhr und ich da noch zu jung war und ich wahrscheinlich auch heute noch zu awkward wäre, was zu sagen. Ich hätte einfach die Augen geschlossen und mit meinem Schicksal irgendwie mich abgefunden und wäre dann einfach mit ihm gestorben und hätte da vorher mich nicht beschwert, aber eigentlich hätte ich was sagen müssen. Ja. Der fuhr jetzt auch nicht irgendwie einen Porsche, der das mal locker fahren kann oder so, ohne dass man es merkt, sondern es war halt irgend so eine Schrottkiste, mit der er da 200 oder 180, 190 Sachen über die Autobahn gefahren ist. Und ich hatte wirklich teilweise Todesängste und habe mir gedacht, Alter, das muss ich nicht mehr mitmachen. Ist jetzt nicht ein Argument gegen Mitfahrgelegenheiten oder gegen BlaBlaCar, weil man kann ja auch einfach sagen, Entschuldigung, würdest dir was ausmachen, ein bisschen langsamer zu fahren. Aber so der Typ war ich halt einfach nicht und bin es auch heute nicht.
Ja, absolut. Das kann ich auch, diese Fahrt mit 200 Sachen. Bei unserer Hörerin waren es ja nicht mal eine Sache offensichtlich, die gefehlt hat, dem Mitfahrer. Das war auch ein Problem, dass man dann hinten drin sitzt. Ja, natürlich kann man was sagen. Ging mir genauso. Auch ein Typ, der dann viel zu schnell gefahren ist, der aber irgendwie wahrscheinlich immer diese Strecke gefahren ist und dann dachte, ja, hier kann ich ja auch richtig schnell brausen mit 3 Leuten hinten drin. Man kennt sich kaum, auch diese weirden Dynamiken unter den Mitfahrern. Also, dass dann plötzlich, so manchmal ist man dann vorne eingestiegen, war der einzige Mitfahrer, dann wusste man nicht, kann ich jetzt hier Musik hören? Podcast gab es damals noch nicht. Oder muss ich jetzt mit dem reden? Stinkende Mitfahrer, Leute, die irgendwie einen Hund dabei hatten, der dann halb selber irgendwie auf dem Schoß von einem mitsaß oder 3, 4 Taschen, die sie aber alle mit auf die Rückbank nehmen mussten. Super unangenehme Situation, ganz, ganz viele unangenehme Fahrten, auch viele nette Sachen. Eine Freundin von mir hatte das mal, dass Nana, der Rapper aus den Nullerjahren, aus den späten 90ern, ihr Fahrer war.
Was ich auch witzig. Sag mal, hast du ein Lied parat?
He's coming, he's here, have no fear, dark man, lonely, I'm lonely. God help me, help me to survive.
Ah, doch, klar kenne ich das, na klar.
Sowas, ne?
Und das war ihr Fahrer?
Ja. Der lief wahrscheinlich He's Coming, als er eingefahren kam.
Und aber, I'm lonely auch.
I'm lonely, wenn er wieder alleine los ist, genau. Durch den Tunnel, Darkman, wenn er keep running. Naja, gut, okay. Also das gab's, und das ist schon meine beste Anekdote, die nicht mal mir passiert ist, aber ich selbst hatte da auch irgendwann, dachte ich so, ich habe keinen Nerv mehr, irgendwo bei Leuten, damals habe ich in Hannover studiert, ja, und ich, relativ, also ich musste natürlich zum Hauptbahnhof, um von da weiterzufahren. Und dann musstest du mal so Kompromisse eingehen. Ja, ich fahre über Hannover. Ich könnte dich 700 Kilometer davon entfernt irgendwo an der Tanke rauslassen. Kommst du von da weg? Und dann stand man da und musste doch irgendwie mit dem Taxi gucken, wie man da hinkommt oder mit der S-Bahn. Also, oder steig bitte da um oder kannst du schon mal da hinfahren? Da könnte ich dich einsammeln, weil ich will nicht von der Autobahn runterfahren. Ey, das waren so nervige Sachen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kompromisse.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und halt die Todesangst einfach, ne? Aber eigentlich stimmt das schon. Es ist seltsam, dass wir das, oder der Grund ist, dass wir beide offensichtlich keine Fans sind, aber eigentlich müssten wir das in unserem Podcast auch häufiger vorschlagen. Ähnlich wie, mach doch mal ein Work and Travel, wenn die Leute sagen, ich kann irgendwie keine Freunde kennenlernen oder ich finde irgendwie nicht die Frau meines Lebens. Eigentlich sind solche Mitfahrgelegenheiten ja dafür richtig gut geeignet, weil du gezwungen bist, irgendwo so ein bisschen dich miteinander zu unterhalten. Man hat schon mal ähnliche Interessen, vielleicht sogar den gleichen Wohnort, weil ihr in die gleiche Richtung fahrt, oder gleiche Interessen, gleichen Job aus der Stadt, wo ihr herkommt. Das ist eigentlich ein super Smalltalk-Ding. Du musst natürlich dann auch Bock haben, dich mit der Person sehr lange zu unterhalten, aber an sich gar nicht schlecht.
Ja, es ist eigentlich besser als Trampen, weil man nicht mit dem Fahrer schlafen muss. Aber ich glaube, wenn man rumfragen würde oder wenn ich dich auch frage, wie viele Leute aus deiner Mitfahrgelegenheitszeit waren auf deiner Hochzeit, ja? Oder ist da einer dein Trauzeuge geworden, ja? Oder Pate von den Kindern? Dann ist das, glaube ich, eine sehr geringe Trefferquote, dass man da mit den Leuten ewig in Kontakt bleibt.
Ja, wobei, also es gibt ja hier, ne, wo habt ihr euch kennengelernt? Auf Tinder. Und gibt es jemanden unter euch, der sich vielleicht wirklich oder mit seinem Partner oder Partnerin irgendwie zusammengekommen ist durch Mitfahrgelegenheit? Das wäre toll. Da machen wir eine Sondersendung nur über eure Beziehung.
Finde ich super, weil ich mich auch gefragt habe mit dieser Frage, ob das heute noch so ein Ding ist, weil das war eine Zeit lang so ein Ding. Inzwischen, also später, kamen ja dann auch so Sachen wie Flixbus, die so auch so ihren Hype hatten, bis sie dann auch so teuer war. Da kam FlixTrain und solche Sachen. Ist das überhaupt noch so ein Ding, dass Leute Mitfahrgelegenheiten nutzen? Das würde mich interessieren, ob das nach wie vor so ein Massenphänomen ist.
Ich würde fast sagen, also man sieht doch hin und wieder so Blablacar-Werbung irgendwo und dann denke ich immer, ja gut, dann gibt es sie offensichtlich auch noch. Ich meine, das ist ja auch ein total logischer Markt, ne? Also das ist doch als Student, als Studentin perfekt. Also
Ja.
Mitfahrgelegenheit, das ist auch immer super günstig gewesen auch.
Ja, das stimmt.
Ja,
Das stimmt.
wenn genug Leute mitgefahren sind, kam drauf an, ne? Das war
Ja,
auch so.
oder man ist ja dann versetzt worden, man saß selber drin für einen günstigen Preis und dann sind zwei Leute nicht gekommen und
Ja,
dann war
ja.
nicht klar, ob man das jetzt austarieren muss oder so.
Ja.
Ja.
Und da gab es sicherlich dann auch so Fahrer, die das erwerbsmäßig so gemacht haben, dass sie immer geschrieben haben, ja, hier würden noch vier mitfahren, aber nur weil er keinen gefunden hat und hat dann wenigstens einen mitgenommen und den hat er dann nicht abgezogen. Aber
Ja.
hast du aufs Auto geachtet, was für ein Auto die Leute fahren? Ich schon. Ich habe immer geguckt, was sie für ein Auto fahren.
Na, viele Trabis natürlich, die da dabei waren. Nee, das waren schon, ach, das war Golf, habe ich oft gesehen. Oft auch viel zu kleine Autos dafür, dass angeblich vier Personen mitfahren sollten, aber das Auto eigentlich auch nur eine Tür hatte, war das schon sehr großzügig kalkuliert.
Ja, ich habe natürlich auch nicht immer drauf geachtet, muss ich gerade sagen. Ich bin auch mit Schrottkisten gefahren, aber ich habe schon dann, ach ja, das klingt doch
Ja.
nach einer angenehmen Fahrt, wenn es jetzt irgendwie so ein Smart 4-4 ist und da sind fünf Leute drin, hätte ich da jetzt auch
Ja, also
eher
bevor ich
abgesagt.
zusteige, würde ich einmal ganz gerne die Seriennummer haben und ich würde einmal die ganzen Nummernschilder fotografieren und ich bräuchte ihren Perso, bitteschön. Ja. Aber
Führerschein wäre vielleicht die erste Frage.
wie oft bist du denn ohne Hose mitgefahren?
Tatsächlich nie, aber ich bin ja auch schon mal ohne Hose aus dem Haus. Die Geschichte habe ich ja bestimmt auch schon mal erzählt, als kleines Kind auf dem Mittelaltermarkt gefahren mit meinen Eltern. Fängt
Was?
schon sehr gut an die Geschichte. Ja,
Ja.
ich bin als Kind auf den Mittelaltermarkt gefahren. Und als wir dann angekommen sind, es sind so 20,
Bist du
25
so
Minuten mit
alt
dem
schon?
Autofahrt. Und als wir angekommen Stark, Andreas. Als wir angekommen sind, ausgestiegen aus dem Auto, habe gemerkt, oh, ich habe gar keine Hose an. Ich hatte so ein langes T-Shirt, das dann quasi über meinen Penis und den Schaft.
Gott.
Wie spezifisch
Den
die
Schaft.
einzelnen Teile meines Penises, die bedeckt waren. Und dann hat aber meine Mutter gesagt, gut, oder meine Eltern haben gesagt, ja gut, jetzt gehst du aber ohne Hose auf, jetzt bist selbst schuld. Und dann war ich ohne Hose auf dem Mittelaltermarkt. Bin wahrscheinlich gar nicht groß aufgefallen.
Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, okay, krass. Und ist das die Art, wie dir deine Vorhaut abhanden gekommen ist? In einem Becher Met?
Hat mir dann der Schmied abgehackt.
Oh boy, okay, ja krass. Nee, aber das ist natürlich, also wenn...
Ich würde übrigens nie davon sprechen, dass meine Vorhaut mir abhanden gekommen ist. Oh, wo ist sie denn? Die habe ich irgendwo verloren zwischen Köln und Bielefeld. In einem Blablacar.
Ja, schaut mal, da drüben der kleine Junge. Dessen Penis ist nur bis zum Frenulum bedeckt.
Ach gut, ich dachte gerade nochmal, dass ich der Mitfahrgelegenheit da nochmal schreibe und sage, du kannst du nochmal bei dir im Fußraum gucken.
Da müsste meine, da liegt noch die Vorhaut Jesu, die habe ich aus Versehen mitgehabt von Bremen nach Oldenburg, da müsste das passiert sein. Ah ja, okay, schaue ich nochmal nach, ja. Jemand ist komplett eingekleidet, ist mit dem Leichentuch aus Turin und der Vorhaut Jesu und steigt bei dir zu. Ja.
Kannst du noch mal in deinem Polo gucken?
Ich habe die Bundeslade in deinem Polo, sehr viele Reliquien. Ja, was, also ich hätte natürlich an ihrer Stelle diesen Mann nicht mitgenommen. Also ich finde schon, dass es nicht übertrieben ist und nicht übergriffig ist als Fahrerin von einem Auto. Und da ist man ja, als Fahrer hat man ja schon so ein bisschen Hausregeln, in Anführungszeichen, und kann so ein bisschen sagen, was geht und was nicht geht. Kann man schon auch verlangen, dass eine Hose getragen wird. Also man kann auch verlangen, dass das T-Shirt hoch, dass es einmal bitte das T-Shirt hoch gemacht wird, bevor man zusteigt.
Ah, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich ohne Hose aus dem Haus gehe und immer nur das T-Shirt so rüberziehe.
Sag mal, du bist nicht Rihanna oder so. Das kannst du nicht mehr bringen jetzt als zweifacher Familienvater. Das wäre insgesamt mal schön, wenn du die Hose ein bisschen häufiger anlässt, muss ich sagen.
Ja, also ich finde auch, du kannst schon als Fahrer, Fahrerin irgendwie am Anfang sagen, ey Leute, ich habe überhaupt keine Regeln aufgestellt, aber ich dachte, als Common Sense wäre schon, dass wir alle angekleidet hier zur Mitfahrgelegenheit erscheinen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ich meine, hätte er nicht noch irgendwie eine Hose kaufen können oder hat jemand nicht irgendwie einen Koffer dabei gehabt, sodass er ihm dann die Hose ausleihen konnte? Ist er dann halt nackt mitgefahren oder hat er dann, hat sie ihn gar nicht mitgelassen? Das habe ich jetzt gar nicht so richtig
geschaut. Ja doch, sie hat ihn schon noch mitgefahren von einer Stadt zur anderen. Was als, was glaube ich strafrechtlich gesehen, ein Transport von einem Sexualstraftäter war. Also ich glaube, dass sie sich da haftbar gemacht hat für folgende Schäden, weil sie ihn noch von A nach B befördert hat. Also das könnte nochmal wie ein Bumerang zurückkommen. Ist aber schon auch so, dass ich denke, naja, okay. Also eine Sprachbarriere schön und gut, aber wenn sie da nicht drauf gekommen ist, dass dieser Mann offensichtlich keine Hose anhat, dann fand sie es ja offensichtlich auch ein bisschen geil. Also das muss man ja auch sagen. Wenn er sagt, look at my pants oder so, dann ist es jetzt nicht so weit weg von der Hose, dass man da nicht drauf kommen könnte. Also ich würde auch schon attestieren, dass sie nicht komplett abgeneigt war.
Aber hat er jetzt Shorts getragen oder Shorts? Es gibt ja Shorts im Sinne von Boxershorts oder Shorts im Sinne von kurze Hosen.
Ich schaue mal kurz auf die Bilder im Anhang. ja, ist nicht so ganz klar. Warte mal, er sagt, dass er im vereinbarten Treffpunkt in kurzen Hosen aufschlug, hat er gedacht. Ach so. Aber dann hat sich das vielleicht entpuppt als Boxershorts.
Ah, ja, okay. Also wieder die Hälfte nicht zugehört, wie immer. Ja. Dann würde ich schon auch sagen, ich verstehe, dass man da etwas verwirrt ist. Ich verstehe auch, ich hätte ihn natürlich trotzdem auch mitgenommen. Also er war ja nicht übergriffig und hat irgendwie.
Ja, ja.
Also es ist ja eher lustig auch. Und jetzt versetze ich mal in seine Situation. Er hätte uns ja auch schreiben können. Dann hätten wir gesagt, was ist das denn für eine geile, lustige Situation, dass er dann da steht mit seinem Google Translate, die ganze Zeit versucht, der Frau zu sagen, ich habe meine Hosen vergessen. Und die Frau denkt irgendwie, ich will mit ihr flirten, aber ich will ihr einfach nur sagen, kannst du mich nochmal nach Hause fahren? Ich habe meine Jeans da irgendwie auf der Heizung. Also eigentlich ist es, es klingt ja auch alles nach einer total sympathischen Geschichte.
Das stimmt. Und bis zum Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass du ständig ohne Hose aus dem Haus gehst, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie das jemandem passieren kann. Aber es scheint ja wirklich ein Massenproblem zu sein, dass Leute ohne Hose aus dem Haus gehen.
Ja, vielleicht, wenn, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du nach Hause gehst, was ist deine Nachhause-Kommen-Tradition? Ziehst du eine Jeans, ziehst du nochmal eine Jeans drüber über die Jeans? Oder ziehst du eine Jogginghose an oder ziehst du alle Hosen aus?
Also erstmal ausziehen und dann laufe ich nackt in der Wohnung rum. Ich habe aber in meiner Wohnung überall so Starschnitte, so in denen ich nur meinen Kopf durchstecken kann, wo es so aussieht, als hätte ich Kleidung an. Also eine Jogginghose
Ach
wie so
so.
eine Aufstellerfigur, wo ich nur meinen Kopf durchstecke. Dann sieht es für Leute, die durchs Fenster gucken, aus, als hätte ich ganz normal Klamotten an. Aber dahinter kann ich nackt rumlaufen.
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
Nee, also ich habe keine klassische Tradition. Das Erste, was ich natürlich mache, ist eine Jogginghose anziehen, ganz klar.
Ah ja, nee, worauf ich hinaus will, ich nämlich auch Jogginghose, wobei ich früher immer mit Straßenklamotten noch weiter auch im Haus rumgelaufen bin und auch heute häufiger mal vergesse, die Jogginghose anzuziehen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass viele Leute sicherlich auch einfach nur in Boxershort rumrennen. Und ich glaube, wenn du das halt den ganzen Tag machst, dann vergisst du halt einfach irgendwann, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass du jetzt nur in Boxershort rumrennst. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass du ohne aus dem Haus gehst. Das ist nur als Erklärung, wenn das schon so normal für dich ist. Weißt du,
Naja.
anderen Leuten würde niemals passieren, mit Jogginghose aus dem Haus zu gehen, sagen wir mal die Generation unserer Eltern, die würde sagen, wie kann das denn passieren? Aber weil unser eins so viel Jogginghose trägt, fällt das gar nicht mehr auf, wenn du jetzt mit Jogginghose aus dem Haus rausgehst. Und das Gleiche ist übertragbar auf die Boxershorts.
Ja, vielleicht wird aus Free the Nipple zunächst oder in nächster Instanz genau das, dass man sagt, hey, geht doch bitte auch in Boxershorts raus. Ist doch nicht so schlimm, wenn
Ja,
wir
ich glaube, es
rausfinden.
wäre ja tatsächlich auch nicht verboten, oder?
Ja, das wiederum ist spannend. Darf man in
Ja.
Boxershorts Mitfahrgelegenheiten nutzen? Das ist was für
Das ist
Solmecke, auf
hier
jeden Fall,
genau
ja.
für Solmecke. Recht to go.
Das klingt auch nach einem Video, was er schon gemacht hat, um ehrlich zu sein.
Ja, es wird eines der ersten Videos gewesen sein. Ich glaube schon, also sonst müsstest du ja irgendwie in den Gesetzestext schreiben, dass mindestens zweilagig dein Penis bedeckt sein muss. Also dass unter der einen Sache nochmal eine andere Lage zu finden sein muss, sonst ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich glaube, du kannst mit Boxershort raus, du kannst ja auch mit Badehose raus und so weiter. Das ist alles erlaubt. Wir sind ja früher in der Schule teilweise, als wir so mit 16 unsere Bodybuilder-Phase hatten und irgendwie alle so ein bisschen unsere Muckis zeigen wollten, sind wir immer mit Unterhose in die Schule gegangen, mit Unterhemd, mit Unterhemd in die Schule gegangen, ins Gymi gegangen, um so ein bisschen unsere kleinen zarten Bizepse zu zeigen. Und weil es halt sau heiß ist in Süddeutschland, ich weiß nicht, das kennst du natürlich nicht
Nee.
aus Magdeburg.
Ihr habt uns ja
Und
das letzte Hemd genommen, deswegen hatte ich lange keins als Kind.
und wir haben trotzdem nur die Unterhemden getragen, ne? Und eure Hemden haben wir als Putzlappen verwendet. Nee, und dann teilweise, glaube ich, auch so Shorts oder vielleicht sogar auch so Badeshorts dann. Also wir waren wirklich, also eigentlich ein Unding, wie wir zur Schule gegangen sind. Und noch mit Sandalen. Also es gab auch Lehrer, die gesagt haben, ey, Jungs, weil wir dann so viele, viele Jungs dann halt waren, die nur in Unterhose, unter Hemd rumgerannt sind, wurde sich schon beschwert, es geht doch nicht.
Ey, kann ich nachvollziehen. Also da bin ich auf der Seite eurer Lehrer, die das natürlich auch unnötig erregt hat, muss man ja wahrscheinlich auch sagen. Aber so in Unterhemden, da in Unterhemden zu Hause rumlaufen, ja, als kleiner Kax, wo man das irgendwie noch dachte, dass das cool ist, ja, auf jeden Fall. Aber sonst bin ich tatsächlich in meinem Privatleben ein sehr angezogener Typ, muss
Ja.
man sagen. Ich habe schon meistens immer was an und versuche auch gewisse Körperregionen doch, ja, zu schützen.
Obwohl du so einen gestellten Body hast, den
Das
man ja
stimmt.
eigentlich gut und gerne zeigen will,
Gut und
ne?
gerne, ja.
Du hältst dich zurück. Gut, haben wir die Frage so beantwortet?
Ja, und schickt uns gerne, wie gesagt, eure Mitfahrgelegenheitsanekdoten, weil ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, da ist schon immer sehr, sehr viel Schund, was da auch passiert. Leider schickt uns da gerne mal die Anekdoten, ob das heute noch so ein Ding ist, dann widmen wir uns dem Ganzen. Aber vorher noch eine weitere Frage. Klassenverrat und Imposter. Liebste Rattenkönige, nachdem ich nun alle eure Folgen in kürzester Zeit durchgehört habe, bin ich mir sicher, dass ihr die hochprofessionellen Therapeuten seid, an die ich mich wenden möchte. Ich versuche es kurz zu machen, damit Andreas sich nicht den Mund fusselig reden muss. Ich bin weiblich 28 und aufgewachsen in einer Familie in prekären, damals Hartz IV-Verhältnissen. Bildungsferne, Alkoholismus und Depression. Ihr könnt euch das Familie-Ritter-Klischee in leicht abgeschwächter Form vorstellen. Während mir das in der Schule, privates Gymnasium, vom Amt bezahlt, anfangs noch alles normal vorkam, bemerkte ich irgendwann, dass meine Mitschüler nicht die Sachen von Kick, sondern von irgendwelchen teuren Marken trugen, dass sie nicht in Platten, sondern in Einfamilienhäusern lebten und dass sie in den Sommerferien nicht mit Zug und Bus zum Bungalow der Tante in die Altmark, sondern dem Flugzeug in irgendwelche Länder, von denen ich damals nicht mehr wusste, dass man da hin kann, Italien, reisten. Ich fand mich damit ab, dass scheinbar alle in meiner Umgebung unfassbar reich sind und ich die einzige Normale bin. Natürlich habe ich meine komplette Schulzeit lang versucht, diese Unterschiede so gut es ging zu verstecken, habe mein mageres Taschengeld in neue Kleidung gesteckt, keine Freundinnen nach Hause eingeladen und nie über die Ferien gesprochen. Als ich mit 17 mit meinem Freund zusammenkam und endlich mein Abi fertig hatte, forderte meine Mutter möglichst bald Enkelkinder. Ich entschied mich dagegen, studierte stattdessen und promoviere mittlerweile in einer Naturwissenschaft. Auch wenn ich froh bin, dass mein Weg mich hierher geführt hat, fühle ich mich oft, als gehörte ich gar nicht in diese Akademikerwelt, sondern zurück an meinen Fliesentisch nach Magdeburg. Grüße an Andreas. Ich habe sowohl das Gefühl, meine Familie und sozioökonomische Herkunft verraten zu haben, als auch diese Angst, genau wie in der Schulzeit, dass meine Maskerade bald auffliegt und jeder bemerkt, dass ich eigentlich zu nichts zu gebrauchen bin. Klassisches Imposter-Syndrom. Ging es euch schon mal ähnlich? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Also an der Stelle, du wirst ja gleich ausholen können, weil das sind ja quasi, ist ja quasi eine Seelenverwandte zu dir. Ja. Hast du ja sicherlich einige Parallelen, die du hier ziehen kannst. Im Gegensatz zu mir, der ja in gutem Hofe quasi aufgewachsen ist. Ich damals im Westtrakt unseres Schlosses, da hatte ich schon allerlei Privilegien. Und an der Stelle vielleicht auch ganz kurz mal wirklich ernsthaft. Wow, was für eine Frau, ne? Was für großen Respekt habe ich vor dir und deinem Lebensweg und deinem Lebenswandel, weil an der Stelle muss man ja auch gerne nochmal betonen, was ich für Privilegien hatte, ne? Also Privileges und Privilegien sind ja Dinge, über die man in der heutigen Gesellschaft häufiger diskutiert und es ist schon so ein bisschen inflationär auch verwendet worden und nervt vielleicht auch schon viele, dass man immer von Privilegien spricht. Aber ich glaube, an der Stelle ist es schon nochmal wichtig, das zu darzulegen. Also ich bin auch studiert, ne? Ich habe auch studiert, das war's, ich habe nicht promoviert, habe auch studiert und bin so meinen Weg gegangen, karrieretechnisch, aber meine Startvoraussetzungen waren natürlich ganz andere. Also ich hatte wirklich gute Startvoraussetzungen. Meine Eltern beide akademisch, beide studiert, beide gute Jobs und haben mir quasi alles ermöglicht und in die Wiege gelegt zu studieren. Ganz im Gegensatz zu der Fragestellerin.
Und was machst du damit? Rattenkönige-Podcast.
Während mir hier die Rotze aus der Nase läuft. genau, und sie hat es einfach geschafft. Und dann nicht nur, dass sie eben studiert hat als einzige in der Familie, sondern dann auch noch in die Naturwissenschaften gegangen ist. Auch als Frau muss man ja sagen, dass in der Stelle sicherlich noch sehr männlich dominiertes Gebiet ist, in vielerlei Bereichen zumindest. Also nichts als meinen allergrößten Respekt an diese Person.
Ja, definitiv. Respekt auch an den Typen, der dich, als du 17 warst, zur Freundin genommen hat und gesagt hat, scheiß drauf, wie arm du bist, ich finde dich geil. Also auch an diesen stillen Helden müssen wir hier kurz einmal gedenken, dem das alles egal war, wo du herkommst. Und ich finde, das ist ja oft erst was man gar nicht in dem Moment realisiert, wenn es passiert, sondern eben erst jetzt, wo du in dieser Phase deines Lebens bist, wo du das reflektierst und auch einordnen kannst. Für mich ist zum Beispiel immer noch so ein Ding, dass ich es krass finde, wie viele von meinen Freunden irgendwie Eltern haben, die ein Haus haben oder so. Und dass das so selbstverständlich ist, dass sie ein Haus haben, das gab es halt bei mir nicht. Also bei mir gibt es kein Haus in der Hinsicht, klar, bei den Großeltern. Gab es das schon noch, aber so, dass die Elterngeneration irgendwie Häuser hat, nee, in meinem Umfeld wohnen die alle in Wohnungen oder teilweise zumindest in Wohnungen, da ist auch nicht so viel Besitz da. Und das ist schon so ein Ding, wo ich oft merke, oh, okay, das ist offensichtlich nicht normal. Und gleichzeitig will man aber ja auch nicht irgendwie vergessen, wo man herkommt, wirtschaftlich und finanziell gesehen. Aber man will ja auch selber seinen Kindern und seiner Familie und sich selbst ja auch ein besseres Leben ermöglichen, als das vielleicht in anderen Generationen der Fall war. Das ist schon so ein Zwiespalt, weil man auch nicht nach Hause kommen will und hören will, oh, was bist denn du jetzt für ein feiner Schnösel? Aber man will ja trotzdem irgendwie was erreichen und das geht natürlich in unserer materialistischen, kapitalistischen Welt oft eben genau mit solchen Gegenständen. Und dem bin ich schon definitiv verfallen. Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber auch diese Mentalität, die man einmal drin hat, wenn man aus nicht dem reichsten Haushalt kommt, und das ist ja bei mir auch nicht so schlimm, ich bin jetzt nicht in Armut groß geworden. Mir hat es auch an nichts gemangelt, gab auch nie, dass jemand gesagt hat, geh mal weg von der Altkleider-Tonne, hör auf, dir da schon wieder was rauszuholen. Ich hatte immer Sachen, ich hatte immer Klamotten, ich musste nie irgendwie sagen, oh nee, das können wir uns nicht leisten oder so. Es war aber alles in Maßen und es war auch klar, dass alles, dass nicht alles geht. Aber das ist schon nochmal anders als bei dir. Das muss man, glaube ich, auch festhalten.
Ja, gleichzeitig muss man natürlich schon auch sagen, ich glaube, das regt viele an dem Begriff Privilegien so auf, dass man damit eben nicht jegliche Diskussion ersticken will, dass eben auch es anderen schlecht gehen kann. Das soll das gar nicht bedeuten, so dass ich nicht auch zum Beispiel dieses Imposter-Syndrom, das sie angesprochen hat, das ist in abgeschwächter Form. Muss ich wahrscheinlich dazu sagen, auch bei mir und ich glaube bei den meisten Leuten, die halt irgendwie in einem Gebiet arbeiten oder anfangen, wo sie vorher noch nicht so viel wussten und dann merkt man erstmal, ja, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung und oh, mal gucken, wann es auffällt, dass ich keine Ahnung habe, weil man kommt ja dann doch weiter, meist im Job und wird irgendwie, was weiß ich, wirst befördert oder gehst den nächsten Karriereschritt. Und dann denkt man die ganze Zeit schon so, ach, irgendwann fällt es schon auf, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Also das war auch bei mir so. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall krassere Geschichten. Und man würde wahrscheinlich bei mir eher von so einem Mini-Syndrom sprechen. Und man hört es ja auch häufig von Migrantinnen, Migranten, mit Leuten mit Migrationsgeschichte, dass eben dieses Imposter-Syndrom besonders ausgeprägt ist. Ich will das also nicht vergleichen, aber gleichzeitig eben schon auch dazu sagen, dass selbst ich, der tolle Start Voraussetzungen hatte, wirklich erstklassige, dass der
Du, ja, das von den feinsten Hengsten geschmiedet Deutschlands.
muss man wirklich sagen, nee, dass der trotzdem auch Probleme haben kann und Syndrome haben kann, ist klar.
Ja, es gibt das ja auch in kleinerem Rahmen. Also das ist natürlich so diese große Lebensgeschichte, aber man hat das ja schon oft, dieses Gefühl, irgendwo einzutreten, wo man nicht so richtig dazugehörig ist. Ich habe das zum Beispiel fast immer, wenn wir ins Theater gehen, talking about privileges, wenn wir sechsmal im Monat ins Theater gehen, weil wir per Du sind mit den meisten Darstellern. Nee, stimmt nicht. Aber dann denke ich schon immer, okay, das ist jetzt ein Abend, wo ich so ein bisschen reache. Das ist nicht meine normale Liga und Umgebung, was natürlich auch Quatsch ist. Es sind auch einfach bloß Leute um die 50, die sich eine Bluse oder einen Blazer anziehen. Aber man denkt sofort, oh, das ist ein anderes Klientel. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist man vielleicht auch nicht ganz man selbst.
Die meisten Jokes werden hier nicht ankommen, sagst
Ja,
du, ne?
genau.
Ich höre zurück.
Da muss man eher noch
Ja.
mal sowas sagen wie: Mensch, wirklich schade, dass Kafka das nie zu Ende geschrieben hat. Und dann verdrückt man sich mit dem Rotwein wieder in die Lobby.
Ja, bei der Shakespeare-Vorstellung.
Ja.
Ja, ich glaube, da ist es auch so ein bisschen das Problem. Dann siehst du die Leute und dann denkst du, ah, die gehen, also man selbst, wir gehen halt irgendwie, keine Ahnung, viermal im Jahr ins Theater oder so, wenn es hochkommt. Und dann denkt man immer, oh, die sind hier bestimmt jede Woche. Das ist, glaube ich, allein schon ein Gedanke, der falsch ist. Aber andererseits gibt es natürlich auch viele ältere Leute, die dann regelmäßig ins Theater gehen und die durchaus wesentlich gebildeter sind als man selbst. Und dann fühlt man sich da so ein bisschen klein daneben. Das sind dann übrigens auch meist. Also nochmal zurück zu den Privilegien. Und ich habe natürlich ein bisschen übertrieben, weil also bei unserer Familie ist es jetzt eigentlich auch eher so, dass meine Eltern die Ersten waren, die so ein bisschen Aufsteiger waren. Also davor, das waren jetzt auch nicht, sagen wir mal, so Hartz-IV-Level, aber wirklich ganz klassische Arbeiterfamilien, aus denen meine Eltern gekommen sind, die dann beide auch als teilweise Einzige oder nicht, zumindest war das nicht Standard in den Familien, dass die dann studiert haben und aus denen, dass die dann da wirtschaftlich auch Erfolg irgendwo hatten, zumindest im mittleren Maße, dass es zu einem Mittelstandsleben geführt hat. Das ist es bei mir. Ne? Das klang jetzt vielleicht manchmal so bei mir, als sei das schon irgendwie so da die Luxusklasse, aber gutes Mittelstandsbürgertum. Und da gibt es natürlich noch ganz andere Familien. Ne? Es gibt ja Familien, wo das schon seit Generationen so ist, dass sie alle, also ich finde das immer so Wahnsinn, wenn, Wahnsinn ist vielleicht ein falscher Begriff, aber wenn Leute sagen, ja, meine Uroma oder so, die hat halt auch schon irgendwie in Yale oder so, was weiß ich, oder meine Oma ist die Marie Curie, keine Ahnung, hat hier promoviert und da promoviert. Und so, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir sind halt irgendwie, die Oma hat Geschichten erzählt, wie sie auf dem Feld gearbeitet haben oder irgendwie in der Werkstatt irgendwie als Dreher. So, das sind die Geschichten, die ich von Opa und Oma kenne.
Also, hey, mein Opa war auch Dreher.
Ja, das hatten wir schon mal festgestellt.
Ach so, ja, okay, ja.
Und Lokführer, also, und ja.
Nee, Zugfahrer, da wiederum kann ich gar nichts zu sagen. Ja, ja, sorry.
Nee, jetzt wollte ich nur sagen, auch das, also es kommt ja immer drauf an, wie man rauszoomt. Auf den ersten Blick bin ich total privilegiert, bin ich auch gewesen. Aber dann gibt es natürlich die Leute, die schon auch ein viel größeres Netzwerk dadurch haben. Nee, jetzt stell dir mal vor, deine Familie ist seit Hunderten von Jahren akademisch. Wie viele potenzielle Ansprechleute, wie viele potenzielle Firmen da entstanden sind, wo du sicherlich einen ganz einfachen Zugang hast und so weiter. Also das sind halt nochmal wieder ganz andere Privilegien, die ich dann auch nicht hatte.
Das stimmt, aber würdest du nicht auch, und das ist ja so ein bisschen das, was so perfide ist, also ne, generell ist das ja in Deutschland das immer so ein bisschen ausgeprägt mit so Neid auf Reichtum und so weiter. Kennen wir ja von führenden Philosophen unserer Zeit wie Mario Basler, die das schon häufiger geäußert haben. Aber das ist ja so das Besondere, weil man würde ja auch sagen, hey, wenn wir beide jetzt noch reicher werden und selber das an unsere Kinder und so weiter weitergeben, dann würde man ja auch sagen, ja, man will denen doch so viel wie möglich ermöglichen auch. Und denen Sachen in die Wiege legen oder zumindest Möglichkeiten schaffen. Von außen guckt man aber drauf und sagt mit Richtung auf unsere Kinder dann, boah, die haben sich nie was selbst erarbeitet, denen wurde alles in den Schoß gelegt. Aber das will man ja natürlich eigentlich ja machen, diese reichen Leute, dass sie ihren Kindern und Großenkeln oder Enkeln möglichst viel ermöglichen und genau diese Chancen eben geben, damit sie vielleicht nicht dieselben Struggles haben. Aber unsere Gesellschaft tickt dann eher so, dass sie sagen, boah, das haben sie sich nicht verdient, weil sie sich nicht selber erarbeitet haben.
Ja, ich glaube, da muss man auch wieder auf die Relationen achten. Also was heißt, ich ermögliche meinen Kindern alles? Ich glaube, wenn man diesen Satz verwendet, meint man ja meist,
sie können dann Safari, studieren. Wenn sie 5 sind in Afrika, so nehme ich, die Big ja. 5 einmal selber erschießen, sowas halt.
Genau.
So kleine
genau.
Goodies.
Darum geht es nämlich. Also will man denen einfach nur eine gute Bildung ermöglichen und ein Umfeld und so, wo man sagen kann, okay, da können die schnell lernen und sich kreativ entfalten. Oder man kann sogar sagen, ja, die können sich vielleicht mal 2-3 Jahre in einem Studiengang ausprobieren und wenn es denen dann nicht gefällt, können die immer noch wechseln. Das ist ja Luxus, den man seinen Kindern ermöglichen will. Aber wenn du jetzt von so Neiddebatten sprichst, dann sind es ja meist so Multimillionäre oder sehr reiche Familien, die dann ihre Kinder auch zu reichen Menschen machen, ohne dass da irgendwas passiert ist oder an Eigenleistung reinkam. Und das, finde ich, ist schon nochmal eine andere Diskussion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Multimillionär wäre, weiß ich gar nicht, also dann würde ich schon gucken wollen, dass meine Kinder sich zumindest dessen bewusst sind, dass das Geld nicht automatisch ihnen gehört. So, ja. Ne? Also dass man vielleicht ihnen sagt, ja, ich ermögliche euch alles und mehr als die meisten Kinder und so ermöglicht bekommen, aber ruht euch darauf mal nicht aus. Das meiste werde ich euch nicht gleich
verbrennen.
Erst wenn ihr mich abgemurkst habt, kriegt ihr das.
Also, wer mich ermordet, kriegt das Geld. Ja.
Ja, absolut. Also na klar, Geld kann nicht ersetzen, dass man irgendwie dann Werte und Normen beigebracht wird. Und es kann natürlich einen gewissen Struggle niemals ersetzen. Das ist immer was anderes. Macht ja was mit Leuten. Die erste Million ist die schwerste. Wenn du die direkt in die Wiege gelegt bekommst, dann ist es nun mal einfacher. Aber alleine auch im Studium sowas, alleine, dass du da eben Eltern hast, die sagen, hey, ich zahle dir die Miete, kümmere dich nicht drum, war schon, also habe ich erst später gecheckt, dass das Leuten so ging. Das war bei mir natürlich nicht so. Da gab es halt auch einen Zuschuss quasi zur Miete und BAföG dann halt. Aber alleine, dass man diese Sorge nicht hatte und sagt, ey, ja, guck mal, ich gebe dir das schon mal. Das wäre ja umgedreht was, wo ich als Student natürlich dachte, ach krass, okay, die müssen das gar nicht selber machen. Aber das würde man ja als Elternteil zum Beispiel, wie du gerade auch schon gesagt hast, halt ermöglichen und sagen, hey, kümmere dich mal ums Studieren, dass du keine Existenzsorgen oder irgendwas in der Richtung hast.
Ja, das sind, glaube ich, so Mini-Privilegien. Da ist es wieder das Wort, die viele nicht so richtig erkennen. Also viele so, was ich stelle mir jetzt die klassischen FDP-Leute vor, die sagen, ja, nee, meine Eltern sind zwar reich, aber ich habe mir das alles selbst erarbeitet und so. Ich habe im Studium das und das, ich habe das studiert und danach habe ich meine Firma gegründet und so. Und die Privilegien, die sie nicht sehen, ist eben, dass sie frei von wirklichem Risiko und wirklicher Existenzangst leben können. Und das macht dich risikobereit. Und Risikobereitschaft wird eben in vielen Fällen dann auch belohnt. Und dann wirst du dadurch reich und gehst deinen Weg. Und wenn das nicht belohnt wird, dann scheiterst du und hast aber eben diesen Puffer und deine Eltern finanzieren dir dann eben das nächste Studium oder du bist eben nicht drauf angewiesen auf BAföG und musst es irgendwann wieder zurückzahlen. Und ich glaube, wenn du frei von diesen Unsicherheiten bist, dann kannst du ganz anders agieren. Dann kannst du halt auch mal nach dem Studium deine Firma gründen. Ja. Das können eben Leute, natürlich können das auch Leute, die es nicht gewohnt sind, irgendwie Arbeiterkinder oder so. Aber dieses Risiko geht man dann eben weniger gerne ein. Und das ist schon eine Sache, die viele nicht ganz sehen, wenn sie sagen, ja, ich habe mir alles selbst erarbeitet und meine Eltern haben da jetzt keine große Rolle gespielt. Das mag sein, aber was ich gerade gesagt habe, sollte man schon auch bedenken an der Stelle.
Absolut. Was, um nochmal auf die Hörerin zurückzukommen, was man natürlich machen kann, ist auch ein bisschen was zurückzugeben, ne? An, sei es irgendwie, dass man die Eltern, so, denen schenkt man ja kein Geld, aber dass man die halt häufiger mal zum Essen einlädt, wenn man sich das leisten kann und denen vielleicht so ein bisschen Lebensqualität zurückgibt oder vielleicht Sachen dann mal macht, wo sie selber sagen würden, boah, nee, das kann ich mir nicht leisten oder ich kann es mir vielleicht leisten, aber ich will das nicht ausgeben. Und wenn du selber sagst, naja, mir bedeutet jetzt dieses Geld aber nicht so viel, deswegen lass das machen. Lass doch mal, geh doch mal mit deiner Mom in den Stripclub oder zu den Chippendales, wenn sie da Bock drauf hat. Das kann man schon machen. Ich shoppe zum Beispiel.
Schön in Puff mit der Mutter. Komm jetzt.
Ich shoppe zum Beispiel selten so viel, wie wenn ich in Ostdeutschland bin. Wenn ich in Magdeburg einkaufen gehe, Herrschaftszeiten, die Läden sind leer. Man kann mal schön was anprobieren. Man kann mal ohne Hose von einem Regal zum nächsten laufen, weil es niemanden juckt. Da lasse ich meine 200, 250 Ostmark da und kaufe schön und habe das Gefühl, ich gebe noch der Region ein bisschen Geld. Ja. Also das sind natürlich diese kleinen, prätentiösen Aktionen, die ich dann mache, um selber mir ein bisschen ein besseres Gefühl zu geben. Aber das kann man natürlich schon machen.
Also warst du der Typ ohne Hose im Blablacar? Du wolltest nur von einem New Yorker in Magdeburg zu einem in Leipzig fahren. Oder
was? New Yorker hat früher immer die beste Musik. Also wirklich, das ist echt, da konnte man abdancen.
Kann man nichts sagen, ja. Pinky? Pinky.
Was? Wie nennst du mich hier wieder?
Hieß das nicht Pinky oder so? Da war ich da natürlich mit meiner Ex-Freundin drin und dann das ist eher so ein weiblicher New Yorker, glaube ich. Naja.
Ah ja.
Das so viel zu Privilegien und Reichtum. Nochmal großen Respekt. Ach so, was ich noch sagen wollte, weil du gerade meintest, den Eltern schenkt man ja nichts. Ich habe schon so den den erzählerischen Eindruck, dass wenn du aus einer bestimmten Schicht kommst und es geschafft hast, dass du dann schon deinen Eltern auch wirklich Geldgeschenke machst. Ne? Dass man sagt das so, ja, ich habe meiner Mutter jetzt irgendwie einen Ferrari gekauft oder so. Das hört man ja von einigen reichen Streamern und Streamerinnen oder so. Also Leute, die so aus anderen Schichten kommen. Da ist es dann, weil ich würde auch sagen, ich würde jetzt meinen Eltern kein Geld schenken, es sei denn, die haben irgendwie Geldnot. was sie beide haben. Aber, nee, Spaß. Und ich glaube aber, dass man das in manchen Familien durchaus machen würde. Du nicht, oder was? Du würdest deinem Vater jetzt kein Geld schenken, oder wie?
Nein, im Sinne von, also Eltern nehmen das ja nicht so gerne an. Das meinte ich eigentlich. Ja. Das, ja, also meine Mutter hat noch nicht gesagt, ja, sag mal, hast du mal einen Fuffi? Gib doch mal her. Entschuldigung, was hast du denn da ein nettes Kleines in deinem Portemonnaie? Zeig doch mal her. Den Grünen würde ich doch einmal nehmen. Das machen ja die wenigsten Eltern. Ja,
das sagt deine Mutter nicht, weil du nie auch nur einen Geldschein in deinem Portemonnaie hast. Sonst würde sie das vielleicht sagen.
Das habe ich die ersten Male gemacht, aber seitdem bin ich cleverer geworden. genau, deswegen kann ich überall, auch in Magdeburg, zahle ich mit meiner Netzhaut tatsächlich. Also die müsste meine Mutter erst abschaben, um damit bezahlen zu können. Ja, genau. Also das ist schon so ein Ding, aber Eltern nehmen das ja in der Regel nicht so an und sagen ja nicht, ey, das wäre cool, wenn du mir das mal schickst. Außer fucking Game of Thrones Blu-rays. Holy shit, habe ich die Scheiße daraus bezahlt. Alle 6 Staffeln habe ich mir geholt. Und House of the Dragon gibt's auch noch. Und eine Blu-ray kostet fucking 50 Euro. Komplett wahnsinnig, was am Blu-ray-Markt los ist.
Scheiße, echt? Ist noch mal nach oben gegangen, oder was?
Ja, das geht richtig steil. Da zocken sich schön die Senioren ab, die sich einen Blu-ray-Player holen für 100 Euro. Wer holt sich das?
Ja, wahrscheinlich, das war so ein Ding, die haben das vor 5 Jahren geholt, einen Blu-ray-Player, und jetzt sagen die, nee, ich habe mir den gekauft, jetzt kaufen wir auch die Blu-rays, obwohl der halt auch nur 100 Euro gekostet hat. Also hast du deiner Mutter schon immer Blu-rays geschenkt?
Ja, auch, und dann erst Jahre später den Player dazu. Vorher hat sie immer die Booklets durchgelesen und so die Geschichte von Game of Thrones nachvollzogen. Ach ja. Gut. Dann, apropos privilegiert, wenn ihr super privilegiert seid und sagt, boah, ich hätte da noch ein paar Euro und meine Eltern sind gerade nicht da, dann habe ich da was für euch, nämlich unseren Patreon-Account.
Ganz kurz, bevor du damit startest, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Folge natürlich auch wieder unsere Heldenratte des Monats küren werden.
Genau so ist es. Das ist ja auch ein Tier bei uns im Patreon. 25 Euro, das überweisen uns tagtäglich, hätte ich fast gesagt. Monatlich unsere Rattenkönige, wer das vorliest, ist 1 Doppellauch LOL. Und dann gibt es schon unsere Heldenratten-Magawa, die mit 10 Euro am Start sind. Andi Scheuer in Team Deo, Kant der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dosenkohl für Ehrenratte, Dr. Schmiedli-Hilidu, Dr. Morbus Kobold, Eduard K. für Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gock, Kolita, Luxen, Negativ Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Toni Boni und Valkyros. Wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, dann macht das doch auf patreon.com/rattenkönige und dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Und Lars hat schon gesagt, da kam super viel rein, da freuen wir uns mit unserer neuen Rubrik. Wenn ihr da irgendwelche rattigen Artikel lest oder wenn ihr irgendwelche Geschichten kennt, eure Nachbarn verpfeifen wollt und ein bisschen erzählen wollt, was die so erlebt haben, ob die irgendwas Dreckiges, Ekliges gemacht haben, was aber rechtlich noch im Rahmen ist, nur moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, dann, das kann auch irgendwie ein Nachbar sein, der sich 5 Dachse hält im Garten, die aber ständig es miteinander treiben und er dann die Jungen an die Nachbarschaft aussetzt oder so. Es kann durchaus was Weirdes und Krudes sein. Überlasst das Bewerten bitte uns und schickt uns das gerne auch an anfragen@rattenkönige.de.
Vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Punkt ausgehalten habt mit euch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit hier in dieser neuen Folge der Rattenkönige. Wie gesagt, bin ein bisschen angeschlagen und wir sind ein bisschen eingerostet, aber wir sind bald wieder richtig geil zurück. in den nächsten 2-3 Wochen kommt sicherlich noch mal eine Folge. Nein, danke, dass ihr uns trotz der Semi-Professionalität von Andreas und Lars immer noch treu geblieben seid.
Bis dann.
Tschüss. Das soll nicht das Schlusswort sein.
Ja, das klingt
so. Ich freue mich, dich wiederzusehen.
Wir machen schon normal weiter, so ist es nicht, ne? Also, wir machen normal weiter mit Rattenkönige-Podcast, ne? Das stimmt schon.
Ja, wir machen ganz normal weiter, einmal die Woche, ganz
klar. Weil das klang jetzt so wie das letzte Aufbäumen, das klang so wie der Trainer, der nochmal versichert, nein, ich bin nach wie vor ihr Trainer an der Sebener Straße und dann kommt so und dann kommt so. Gut, okay, wir machen weiter.
Schöne Einspielung, bis dann, tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.